Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ohr am Netz. Hallo Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Auch bei mir ist alles okay. Wie sieht's bei dir aus?
Na, noch will sich keine Weihnachtsstimmung einstellen. Ich hatte beinahe Nikolaus verpennt.
Ja, das ist mir auch ein bisschen so.
Zum Glück hat meine Frau an die Geschenke für die Kinder gedacht. Also vielleicht auch das Wetter nochmal nachlegen, aber vor allem auch echt die Stimmung. Also
ja.
Macht einfach laut Weihnachtsmusik an, alle.
Ein paar Tage haben wir ja noch.
Genau. Ne? Wir haben eine spannende Folge vorbereitet. Und zwar gucken wir uns mal an, wie denn Europa in Sachen Souveränität, Resilienz und technologischem Wettbewerb dasteht und diese Themen in Einklang bringen will. Ist gar nicht so einfach, weil wenn man einerseits sehr unabhängig sein will von den Großen, muss man andererseits sehr viel selber machen. Wenn man aber alles selber macht, ist man ja wieder davon abhängig. Also es ist nicht einfach.
Es ist nicht einfach und alle diskutieren drüber. Digitale Souveränität ist sozusagen in aller Munde und in aller Ohren und natürlich auch hier bei uns beim Ohr am Netz. Und ja, die letzten Monate haben gezeigt, wie direkt geopolitische Spannungen auf digitale Infrastrukturen, Cloud-Strategien und Lieferketten wirken. Und Europa, du hast es schon gesagt, will unabhängiger werden, aber ohne sich abzuschotten. Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir heute mit verschiedenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und der Internetbranche.
Genau, wir haben einen schönen Überblick vorbereitet und wir gucken mal, wie Abhängigkeiten reduziert werden können, wie Diversifikation gestärkt werden kann und wie resiliente Netze aufgebaut werden können. Von Multivendor-Strategien über Zero Trust bis hin zu moderner Regulierung und staatlicher IT-Transformation. Die sollten wir nämlich nicht vergessen, da haben wir nämlich auch einiges nachzuholen. Aber vorher gibt's natürlich erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und im politischen Berlin werden noch auf den letzten Metern einige wichtige Entscheidungen getroffen und eine davon betraf das Budget des neuen Bundesministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Ja, und ECO bewertet den vom Bundestag verabschiedeten Etat des Bundesdigitalministeriums für 2026 tatsächlich als deutlich zu gering, um Deutschlands digitale Transformation spürbar voranzubringen. Der Haushalt des neuen Digitalressorts umfasst einen Kernetat von 1,36 Milliarden Euro und zählt damit tatsächlich zu den kleinsten in der Bundesregierung. Auch unter Einbeziehung des Sondervermögens steigt das Budget lediglich auf 4,47 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon ist für den Breitband- und Mobilfunkausbau bereits vorgesehen. Aus unserer Sicht bleibt da für den Minister kaum Spielraum für zentrale Zukunftsthemen wie KI und digitale Souveränität. Viele wichtige Mittel liegen weiterhin in anderen Ressorts, sodass das Digitalministerium zwar koordinieren darf, aber eben nur begrenzt gestalten kann. Zudem handelt es sich beim Sondervermögen vor allem um Umschichtungen bereits geplanter Projekte. Zusätzliche Digitalimpulse entstehen daraus eher nicht. Wir warnen daher vor einer symbolischen Digitalpolitik und fordern stattdessen echte Investitionen in KI, digitale Infrastruktur und einen Haushalt, der den eigenen politischen Ansprüchen gerecht wird.
Tja, wir sind, auch wenn wir noch nicht in der Stimmung sind, trotzdem schon relativ kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Sidonie. Bei uns hat das traditionelle weihnachtliche Plätzchenbacken bereits stattgefunden. Machst du sowas auch?
Ja, auch. Ja? Na klar. Ja. Ja, ja.
Und was sind deine Lieblingscookies?
Ah, ich mag am liebsten die ganz simplen. So Butterplätzchen.
Und dann schön dekoriert mit ein bisschen Zuckerguss drauf und so knackenden Perlen oder eher
Schokolade
nicht?
Eher.
Schokolade. Okay. Naja, passend zu diesem Thema war am 4. Dezember Cookies Day und passend dazu hat der ECO eine YouGov-Umfrage beauftragt und die zeigt deutlich, die Mehrheit der Deutschen ist von Cookie-Bannern genervt. 82% finden die stetigen Hinweisfenster empfinden die als lästig. Nur 14% stören sich nicht daran. Viele suchen bereits nach Auswegen. 41% nutzen Add-ons wie Adblocker, um die Abfragen zu umgehen. Gleichzeitig zeigen die Zahlen, dass mehr als ein Drittel der Nutzerinnen und Nutzer die Cookie-Einstellung gar nicht versteht und nur wenige ganz bewusst Tracking-Optionen auswählen. Ich gebe zu, ich sage auch ganz oft alle auswählen, weil ich die Zeit einfach nicht habe. Und ich weiß, es ist eigentlich falsch. Egal. Für den ECO ist das auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass gut gemeinte Datenschutzmechanismen in der Praxis oft zu kompliziert sind. Hört und am Ende wenig nutzerfreundlich sind und so auch wenig nutzen können. Der ECO fordert deshalb vereinfachte und europaweit einheitliche Datenschutzregeln, die sowohl Schutz gewährleisten als auch die Bedienbarkeit und den Komfort beim Surfen von Websites verbessern. Die im digitalen Omnibus der EU diskutierten Ansätze könnten dafür ein erster wichtiger Schritt sein.
So, was gehört neben Plätzchen noch zu Weihnachten? Natürlich Geschenke, yeah. Denn Plätzchen sind schön und gut, aber vor allem Kinder und Jugendliche freuen sich natürlich besonders auf die Bescherung und darauf, was unter dem Baum liegt. Viele von Ihnen wünschen sich sicherlich das neueste Smartphone oder Tablet. Und in dem Zusammenhang kommt auch die Debatte um den richtigen Umgang mit sozialen Medien auf. Wer sollte ab welchem Alter Zugriff auf Social-Media-Plattformen haben? Diese Frage wurde in den Medien oder wird gerade ja in den Medien und in der Politik richtig, richtig stark diskutiert. Sven, hast du da eine Meinung zu? Bestimmt auch.
Also wir haben es bei uns zu Hause so gehandhabt, dass die Kinder jeweils mit 13 ihr erstes eigenes Smartphone bekommen haben. Und ja, sie sind auch auf Instagram unterwegs, allerdings viel mehr als, ich sag mal, Teilnehmende, als Guckende, als Postende. Und wenn sie was posten, dann so, dass sie nicht erkennbar sind. Darauf haben sie immer zu achten. Wir haben auch eine Regel, weil im Endeffekt sind es zwar jetzt deren Handys, aber es sind ja immer noch meine Handyverträge. Das heißt also, ich hafte für jeden Quatsch, den die da machen. Deswegen nehmen wir uns das Recht raus, jederzeit mal das Handy in die Hand zu nehmen und zu gucken, was die da eigentlich machen. Das macht meine Frau relativ regelmäßig und das ist für die Kinder auch vollkommen okay, weil es ist absolut Transparenz. Dabei gucken wir natürlich nicht in private Chats. Darum geht es ja im Endeffekt auch gar nicht. Aber also mein Tipp ist auf jeden Fall, egal in welchem Alter, die jungen Menschen mit dem Thema nicht alleine lassen, sondern gemeinsam entscheiden, Regeln festlegen und die auch dann wirklich durchziehen.
Ja, also eine neue YouGov-Umfrage, die wir beauftragt hatten, zeigt, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung befürwortet tatsächlich Altersbegrenzungen für Social-Media-Plattformen, so wie sie ja jetzt in Australien auch im Einsatz sind, hält sie aber tatsächlich gleichzeitig für schwer umsetzbar. 82% sprechen sich grundsätzlich für eine Altersgrenze aus, während 54% zweifeln, dass diese in der Praxis realisierbar ist. Viele wünschen sich zudem eine stärkere Rolle der Eltern. Fast die Hälfte plädiert für eine Zustimmungspflicht bei Konten unter 16 Jahren. Ähnlich viele für Downloadsperren in App-Stores für unter 13-Jährige. Ein striktes Nutzungsverbot für Kinder unter 13 unterstützen immerhin noch 40%. Bei der Frage nach geeigneten Prüfverfahren bevorzugen 44% eine verifizierte Altersprüfung durch die Anbieter, zum Beispiel über digitale Identifizierungen. KI-basierte Altersschätzungen finden dagegen wenig Zustimmung. ECO ist der Schutz Minderjähriger im digitalen Raum ein sehr wichtiges Anliegen, das aber eben auch praktikable, datenschutzkonforme und vor allem europaweit abgestimmte Lösungen braucht.
Was für ein Thema, riesengroß und super wichtig für die Zukunft, so wie auch das Thema der heutigen Ausgabe vom Ohr am Netz, denn Europa will souveräner, resilienter und unabhängiger werden, wenn es um die digitalen Strategien, die digitale Welt und das digitale Rückgrat unserer Gesellschaft geht. Ja, aber wie denn nur? Digitale Souveränität im europäischen Kontext? Naja, wir haben uns verschiedene Perspektiven rausgesucht und wir fangen mal an mit der politischen Perspektive.
Im Gespräch.
Henry Schmidt ist Abgeordneter im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung sowie stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Mit ihm sprechen wir ein bisschen über politische Hebel, die Europa braucht, um digitale Souveränität zu stärken und strategische Abhängigkeiten nachhaltig zu reduzieren. Erstmal toll, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo, Herr Schmidt.
Ja, vielen Dank, Herr Oswald. Ich freue mich auf den kleinen Plausch, den wir heute haben.
So, jetzt haben wir gerade relativ aktuell gehört, Deutschland und Frankreich betonen eine neue Achse digitaler Souveränität. Immer wenn ich sowas höre, eine Achse, dann zucke ich immer so ein bisschen zusammen. Aber welche politischen Hebel sind denn aus Ihrer Sicht entscheidend, um digitale Eigenständigkeit tatsächlich zu erreichen?
Ja, das ist gleich am Anfang eine richtig schöne, komplexe Frage. Ich erkläre nochmal ganz kurz, wie ich digitale Souveränität verstehe. Mhm. Das lässt sich, ich habe das ehrlicherweise geklaut, ganz einfach sozusagen wie folgt definieren. Wenn der Einkäufer das Recht und die Möglichkeit hat, jederzeit vom Verhandlungstisch wieder aufzustehen, dann sind wir digital souverän. Mhm. Das bedeutet also nicht autark zu sein. Das bedeutet einfach, dass wir jederzeit einfach eine Wahlmöglichkeit haben, als Staat, als Unternehmen oder wer auch immer, eine Wahlmöglichkeit, welches Produkt ich gerne kaufen möchte. Und wir wissen, dass wir bei vielen Bereichen einfach eingeschränkt sind, weil wir jahrelang einfach nicht an Alternativen gearbeitet haben. Und wenn man sich jetzt sozusagen anschaut, in welchen Bereichen ist das besonders wichtig, dann reden wir zum Beispiel über künstliche Intelligenz, wir reden über das Vorhandensein von Rechenzentren, wir reden über souveräne Arbeitsplätze. Und in diesen Bereichen sind wir heute einfach sehr, sehr stark abhängig. Und mir ganz persönlich geht es darum, tatsächlich auch Alternativen zu schaffen. Ich bin Schleswig-Holsteiner. Ja. Wir gehen hier als Vorreiter voran. Wir haben schon ganz viel getan. Das ist gut so. Aber das reicht natürlich nicht, wenn nur Schleswig-Holstein das macht.
So, und jetzt vielleicht ganz kurz an der Stelle, was sind denn die Hebel, die Sie vielleicht in Schleswig-Holstein schon umgelegt haben und die jetzt im großen Stil umgelegt werden müssen? Was kann helfen aus Ihrer Sicht? Also erstmal ein schönes Beispiel und wirklich auch mal greifbar, ne? Also wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, ich will A oder B und bin nicht auf A angewiesen, dann bin ich schon mal insofern souverän, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, eine Entscheidung zu fällen, was ja immer ein schönes Gefühl ist im Leben.
Absolut. Also der Hebel, um ganz offen und ehrlich zu sein, ist natürlich der politische Mut. Denn wir sehen das in allen Diskussionen, die wir auch in Berlin führen, dass es natürlich nicht einfach ist, plötzlich etwas anders zu machen als der Mainstream, etwas anders zu machen als das, was man jahrzehntelang getan hat. Und wir sehen auch in Schleswig-Holstein, dass es nicht einfach ist, ein Produkt von links nach rechts zu migrieren. Es gibt immer Widerstände, das kennen wir aus jedem Softwareprojekt, und dementsprechend muss man die Menschen mitnehmen, und dieses Menschen mitnehmen bedeutet dann eben auch mutig sein.
Ja.
So, da waren wir in Schleswig-Holstein und am Ende des Tages sind wir damit erfolgreich, und ich würde das gerne so als Vorbild für den Bund sehen. Und jetzt komme ich kurz zur sozusagen deutsch-französischen Achse. Warum ist die denn wichtig? Naja, wir sind als Deutschland einfach zu klein, um den Hebel komplett umzulegen. Und deswegen ist es wichtig, als Europa zu agieren. Und da ist natürlich die Achse Deutschland-Frankreich einfach die, die das Beispielgebende hier bringen soll. Und deswegen fand ich den Gipfel in der Sache extrem gut.
Ja.
Und jetzt müssen wir sozusagen darauf aufbauen und weitermachen.
Okay, also soweit auch verstanden und total nachvollziehbar. Und wie Sie schon sagten, Veränderung, naja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Veränderung birgt immer ein Risiko. Man muss immer raus aus der Komfortzone. Da hat jeder Einzelne, wenn man mal ganz ehrlich bei sich selber guckt, schon so seine Schwierigkeiten. Und wenn dann auch noch ganz viele gleichzeitig zusammen die Veränderungen müssen, dann wird es eben absolut komplex, absolut klar. Wie bewerten Sie denn aktuell die Bemühungen der Bundesregierung, sicherheitspolitische Risiken durch diese Abhängigkeiten zu reduzieren?
Ich sehe erstmal extrem viel Gespräche dazu, ne? Das ist ja sozusagen immer der erste Schritt. Also es ist überall themenbestimmend. Das Thema digitale Souveränität kommt gefühlt in jedem einzelnen Thema, was in Berlin diskutiert wird, vor. Nicht nur sozusagen im digitalen Umfeld, sondern auch, ich sag mal, der Bereich Rohstoffe ist ein ganz relevanter, aber auch der Bereich Verteidigung ist ein ganz relevanter. Ich bin jetzt in zwei dieser drei Bereiche natürlich extrem involviert und sehe das. Und da passiert ganz viel. Auch wenn man jetzt frisch auf die zum Beispiel Modernisierungsagenda Teil 2, nenne ich sie immer so, auf die föderale Modernisierungsagenda aus der letzten Woche schaut, dann stellen wir wieder fest, das steht so zum Beispiel drin, wir wollen einen digitalen, souveränen Arbeitsplatz im Bund und auch für die Länder bereitstellen. Das sind Dinge, wo man sieht, da tut sich jetzt was. Aber um ehrlich zu sein, mir geht das ein Stückchen zu langsam, und ich sage immer, wir brauchen hier Vorbilder. Also Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, das müssen die ersten sein, die dann tatsächlich auch umfassend auf eine Alternative gehen. Wenn die es als Vorbild nicht machen, werden alle anderen sagen, ich warte mal ab, bis die kommen. Und das können wir sozusagen, diese Zeit haben wir einfach nicht.
Herr Schmidt, Sie haben ja vorhin schon eingangs so ein schönes plastisches Beispiel gebracht. Erklären Sie doch mal genauso den digital souveränen Arbeitsplatz. Was genau meint man damit?
Genau. Ich bin sozusagen immer jemand, der ungern jetzt schlecht über zum Beispiel Microsoft redet. Ich unterhalte mich auch mit denen ganz viel. Wir haben gute Kontakte, die haben ein tolles Produkt.
Ja.
Das ist prima, aber wir stellen einfach fest, dass wir keine so richtige Alternative haben. Digital souverän bedeutet eben für mich, wie ich es vorhin gesagt habe, die Möglichkeit, dass wir eine Alternative wählen können. Und für mich bedeutet das im Bund zu sagen, okay, ich habe die Variante Microsoft gerne in einer möglichst ausgeprägten souveränen Variante, Klammer auf Delos, Klammer zu, oder alternativ eine Variante auf Open-Source-Basis, weil die einfach noch deutlich souveräner sein kann. Hier Klammer auf Zendes, Klammer zu. Also hier haben wir sozusagen etwas, was der Bund bereitstellt, was durchaus nutzbar ist. So, und dann kann sozusagen auch der User in einem Extremfall sagen, ich möchte mal sozusagen umschalten. Oder eine Behörde kann sagen, ich nutze Microsoft auf Basis von Delos, aber wenn es mal nicht mehr klappt, dann kann ich umschalten. Und vielleicht nenne ich ein weiteres Beispiel, weil es irgendwie ganz spannend ist. Die Schwarzgruppe hat entschieden, auf den Google Workplace zu gehen. Auch das kann man sozusagen kritisch diskutieren, aber die denken sozusagen im Hinterkopf mit, was ist, wenn das nicht mehr funktioniert, dann haben die ein Migrationsszenario auf eine Alternative. Und so, glaube ich, funktioniert modernes Denken immer in alternativen Denken.
Okay, und es klingt auch total nachvollziehbar und auch irgendwie logisch, weil es wäre jetzt wahrscheinlich falsch zu sagen, naja, wir haben jetzt jahrzehntelang mit Software gearbeitet und das machen wir jetzt mal von heute auf morgen gar nicht mehr, weil jetzt müssen alle die Alternative benutzen. Dann kommen wir ja wieder ein ähnliches Problem. Vielleicht nicht sofort und ad hoc, aber in spätestens 10 Jahren haben wir wieder den Salat. Es gibt wieder keine Alternativen. Also insofern alle Wege offen lassen. Ist das so ein bisschen die Idee?
Genau. Also ich sehe das gerade ganz spannend auf LinkedIn. Da habe ich den einen oder anderen Post gemacht zum Thema digitale Souveränität und das wird dann auch fleißig kommentiert. Und da gibt es natürlich, ich sag mal, die wahnsinnigen Befürworter und dann gibt es die wahnsinnigen Gegner. Und die Gegner argumentieren vor allen Dingen, dass man bei Alternativen Effizienzrückschritte in Kauf nehmen muss. Und das stimmt kurzfristig sogar. Deswegen ist meine Antwort hier, wir müssen sozusagen Stück für Stück vorgehen. In dem Moment, wo ich mich als Staat committe, auf Alternativen, auf deutsche oder europäische Alternativen zu setzen, auf Open-Source-Alternativen, als Ankerkunde vorangehe und mal sozusagen Dinge kaufe und sie wirklich als Kunde nutze, dann entwickeln sich diese Produkte plötzlich. Ne? Sie schließen die Lücken, die vorher da waren. Und deswegen sage ich immer so schön, es ist schön zu sagen, wir machen Effizienzrückschritt, aber wenn wir niemals als Beispiel sozusagen vorangehen, dann werden wir die Lücken noch nie schließen. Und deswegen ist die Wahrheit in der Mitte, wir müssen Stück für Stück vorangehen und uns souverän aufstellen.
So, und als jemand, der auch ganz früh schon die ganz frühen Internetbrowserkriege mitbekommen hat, als aktiver Journalist, muss ich sagen, also gerade das dann zweigleisig gefahren wurde, hat auf beiden Seiten zu deutlichen Innovationen geführt. Ne? Das heißt also auch ein System, was seit 20 Jahren mehr oder weniger gleich funktioniert, kann auf einmal einen totalen Innovationsboost kriegen, wenn er am Markt ein anderer Player ist, der irgendwie ein cooles Feature hat. Also haben wir ja auch bei Facebook und Co. gesehen. Ne? Also es gibt dann die Möglichkeit zu sagen, dass es in beiden Richtungen oder auf beiden Gleisen auf einmal deutlich innovativer sein kann. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das wird kontrovers diskutiert, ganz klar. Wie schafft man das denn, die Abhängigkeiten zu reduzieren, ohne wichtige Partnerschaften zu schwächen? Sie haben ja auch gerade schon gesagt, Sie haben viel Kontakt mit Microsoft. Sie arbeiten wahrscheinlich auch mit Microsoft. Wie kann es parallel laufen?
Also man muss, glaube ich, sozusagen dieses Thema einfach fair und objektiv diskutieren. Wir haben einfach eine Situation, in der wir merken, dass Technologie zu einer Art Machtinstrument geworden ist. Und jetzt haben wir sozusagen immer als Beispiel im Kopf das Office-Produkt. Das können wir einigermaßen nachvollziehen, weil jeder von uns ein Office-Produkt nutzt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und denken über künstliche Intelligenz nach. Und hier hat die USA letzte Woche verkündet, das Genesis-Projekt, wo es darum, Forschungsdaten sozusagen zusammenzuziehen aus verschiedenen Bereichen und daraus sozusagen schneller zu forschen. Und jetzt überlegen wir uns doch mal gemeinsam, was passiert eigentlich in einem Extremfall? In einem Extremfall läuft die USA uns immer weiter davon. Ja. Sie wird immer besser, sie wird immer stärker und sie kann vielleicht irgendwann auch entscheiden, wer darf eigentlich an diesem technischen Fortschritt teilhaben oder nicht teilhaben. Und gerade wenn ich über Gesundheitsdaten spreche, wird es dann relativ schnell ethisch schwierig und so weiter. Und deswegen appelliere ich einfach immer daran zu sagen, eine internationale faire Zusammenarbeit und gleichzeitig sogenannte Bargaining-Chips auf unserer Seite zu entwickeln. Na, was sind Bargaining-Chips? Es bedeutet einfach, dass wir international mitverhandeln können, weil auch wir als Europäer vielleicht Dinge haben und können, auf die andere angewiesen sind. Das berühmteste Beispiel ist immer ASML, eine niederländische Firma, die Fotografiemaschinen herstellt, die sind wichtig für die Chip-Herstellung. Und hier haben wir dieses Level Playing Field. Wir können sozusagen auf Augenhöhe miteinander diskutieren und so soll es eigentlich sein. In Deutschland muss sich fairerweise überlegen, für die nächsten Jahre, wo liegen eigentlich unsere Bargaining-Chips?
Okay, und dann muss man dafür sorgen, dass man einfach immer mit an den Tisch eingeladen wird, weil man essentiell wichtig für das Gesamtkonstrukt ist im Endeffekt. So, jetzt haben Sie ja auch schon gesagt, irgendwie das Digitalministerium sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben ja ganz viel vor. Wir wollen ja auch unseren Staatsapparat und die Verwaltung digitalisieren, modernisieren, das soll alles vorangehen. Welche Projekte sollen denn in der Verwaltung und auch in der kritischen Infrastruktur die digitale Widerstandsfähigkeit erhöhen? Also ich meine, wir haben ja, was kritische Infrastruktur angeht, relativ starke und auch schon sehr lange sehr harte Richtlinien und Gesetzgebungen, die eingehalten werden müssen. Aber wohin geht die Reise?
Ja, ich glaube, wir haben sozusagen verschiedene Punkte, an denen wir im Bereich der Resilienz angreifen müssen. Das sind natürlich nicht nur vordergründig die digital-technischen, sondern das sind zunächst erstmal die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes, die steht erstmal über allem. Mhm. Wir haben in den letzten Tagen die neue Sicherheitsstrategie der USA gesehen, die ich persönlich ja mit großem Bauchschmerzen im Grunde begleite. Also wir sehen einfach, dass die USA sich aus ihrer Rolle, die wir über Jahrzehnte kennen, zurückziehen und deswegen müssen wir vor allen Dingen im Verteidigungsbereich stärker werden. Hier heißt es einfach, wir müssen das, was wir mit der NATO auch vereinbart haben, erfüllen. Ja, sowohl personell als auch materiell. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist das Thema Rohstoffabhängigkeit. Da müssen wir dringend rein. Wir haben festgestellt, ich habe mich mit vielen Unternehmern unterhalten, die zum Beispiel abhängig sind von Gallium. Ja. Und als die Chinesen dann gesagt haben, Mensch, jetzt begrenze ich mal die Ausfuhren und die Preise sind in die Höhe geschnellt, dann sieht man einfach, dass ganze Geschäftsmodelle von heute auf morgen gefährdet sind. Also auch da muss man sich diverser aufstellen und überlegen, wie kann man das hinbekommen, der Rohstofffonds als ein wichtiger Bestandteil. So, und im Bereich der digitalen Souveränität heißt es jetzt, dass wir bestimmte Projekte forcieren. Und ich finde, die Bundesregierung macht viele Dinge sehr gut. Also ich sag mal Stichwort Hightech-Agenda, hier einfach zu sagen, was sind die Dinge, auf die wir uns konzentrieren wollen, aber auch, ich sag mal, in dem, was das BMDS tut, passieren wichtige Dinge. Stichwort AI Gigafactories, also das Schaffen von Rechenzentrumskapazitäten, also nicht nur die Gigafactories selbst, sondern auch vieles drumherum, was die Europäische Union hier treibt. IPCEI-Projekte, mal als ein Beispiel, sind extrem wichtig. Und ansonsten gilt es einfach, technologisch das zu nutzen, was wir hier in Europa haben und das nachhaltig zu fördern. Und das Fördern verstehe ich ehrlicherweise nie in Form von Fördermitteln, sondern in Form von der Staat wird Kunde, als sozusagen jemand, der für enorme IT-Ausgaben in diesem Land steht, können wir damit der Gamechanger sein. Und das müssen wir tun als Vorbild hier in Deutschland.
Herr Schmidt, jetzt haben Sie an ganz vielen Stellen gesagt, das geht in eine gute Richtung, gute Maßnahmen der Bundesregierung. Es ist relativ klar, was passieren muss. An einer Stelle haben Sie auch gesagt, ja, wir müssen aber auch schnell sein. Ich sag mal, wie positiv gucken Sie denn in die nahe Zukunft? Also werden wir es, ich sag jetzt wirklich ganz provokant, diesmal auf die Kette kriegen, wirklich schnell zu sein? Oder verzetteln wir uns wieder mit 2 Millionen Gesprächen an 4 Millionen Stellen und am Ende haben wir 2 Leuchttürme, wo wir sagen, das wäre ja schön, wenn wir das in der Fläche hätten.
Genau. Also in der Tat glaube ich, also mein persönliches Erleben als jemand, der 20 Jahre Kommunalpolitik macht, das Denken in Deutschland hat sich komplett verändert. Wenn ich jetzt mal in diesem IT-Bereich bleibe, dann stelle ich fest, dass in den ersten Jahren meines politischen Handelns wir sehr stark darüber geredet haben, ich will mir meine Butter nicht vom Brot nehmen lassen, ich möchte das alles selber machen. Heute reden wir darüber, ich schaffe das alles gar nicht selber. Ich habe die Kompetenzen nicht, die Leute nicht und morgen finde ich sie auch definitiv gar nicht mehr. Und deswegen ist eigentlich jede Kommune, jeder Kreis, jedes Land froh, wenn der Bund jetzt endlich Dinge vorgibt, Dinge tut, die man nachnutzen kann. Und da sind wir auch ehrlicherweise besser geworden, auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Also das, was geliefert wird, ist dann eben auch besser. Ich habe es letztens auch wieder auf LinkedIn gepostet, diese App, die das Kraftfahrtbundesamt rausgebracht hat für die Digitalisierung des Fahrzeugscheins, später Führerschein und so weiter. Das ist auch mein Erfolgsmodell. Wir haben eine App als Start rausgegeben, wo die User sagen, die funktioniert, die macht, was sie soll und die ist auch noch von der Usability her gut. Also wir werden besser. So, der Bund muss jetzt, Stichwort Deutschlandstack, konsequent durchziehen. Ich nenne es mal so schön, einen Schrank hinstellen, aus dem sich Länder und Kommunen bedienen können. Dieser Schrank muss mit so guten Produkten gefüllt sein, dass Länder und Kommunen freiwillig sagen, jetzt aber los, das nutze ich. Wenn wir das jetzt tun, und da bin ich der Meinung, im Januar werden wir sozusagen den ersten Schritt zum Deutschlandstack sehen, dann werden wir erfolgreich sein.
So, dann brauchen wir jetzt nur noch einen vernünftigen Tischler, der auch einen stabilen Schrank drumherum baut und für die Bauteile im Schrank. Dafür sorgen dann die digitalen Reckinnen und Recken dieses Landes. Klingt sehr positiv. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Herr Schmidt. Wir werden uns an dieser Stelle bestimmt darüber nochmal unterhalten. Geben wir der ganzen Sache mal ein bisschen Zeit, aber an dieser Stelle jetzt erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass Sie dabei waren im Ohr am Netz und ich drücke die Daumen, dass alles so kommt, wie Sie gerade prognostiziert haben.
Ich freue mich auf die Fortsetzung, Herr Oswald. Bis bald.
Ja, wir haben jetzt gehört, wie die Politik auf digitale Souveränität und Georesilienz blickt. Jetzt wollen wir die Unternehmensperspektive dazu hören. Besonders von einem Anbieter, der in der Debatte rund um Diversifikation, Zero Trust und offene Schnittstellen ganz vorne steht.
Im Gespräch.
Wie wirken Diversifikation, Multi-Vendor-Strategien und Zero Trust zusammen und welchen Beitrag können globale Technologieunternehmen zur digitalen Souveränität Europas leisten? Darüber spreche ich jetzt mit Sascha Novoselic. Er ist Director Public Affairs bei Huawei. Herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und unsere Sicht der Dinge einmal darlegen zu dürfen.
Ja, Sascha, dann starten wir doch gleich mal. Digitale Souveränität ist ja ein zentrales strategisches Ziel für Europa in einer Welt mit zunehmend politischen Spannungen. Aus der Perspektive von euch, eines globalen Technologieunternehmens mit chinesischen Wurzeln, was ist denn euer Verständnis dieses Konzepts und wie kann es praktisch erreicht werden aus deiner Sicht?
Ja, also natürlich eine spannende Frage. Und wenn wir über digitale Souveränität sprechen, hilft es vielleicht mal kurz so die Vogelperspektive einzunehmen oder zu schauen, woher wir eigentlich kommen. Ja, auch wenn wir über Digitalisierung sprechen und dann jetzt auch der Frage nach der digitalen Souveränität. Und es ist ganz klar, ja, die Welt, in der wir seit dem Fall der Mauer gelebt haben, ja, das war quasi eine Art eines unipolaren Digitalzeitalters. Ja. Und das merken wir alle, das spüren wir alle, das lesen und sehen wir alle. Das ist gerade der Transformation. Und quasi 30 Jahre lang haben alle Seiten enorm von diesem unipolaren Digitalzeitalter profitiert. Ja, vielleicht von 2 Beispielen, ja, um das auch so ein bisschen dem Hörer so zu versinnbildlichen, was ich damit meine. Ja. Wenn wir einmal ans Internet denken, beziehungsweise ans World Wide Web, ja, also quasi Technologie über HTML-Protokolle, um aufs Internet zuzugreifen. Ja, das ist ein Standard, den nutzen alle Menschen auf der Welt. Ja? Und auch wenn wir uns ein bisschen den Bogen auch zu Huawei zu schlagen, die Mobilfunktechnologie anschauen, dann haben wir quasi auch mit dem 4G und natürlich auch mit dem 5G-Standard 2 Standards, die global ausgerollt wurden. Ja? Also nur als Beispiel, einige mögen sich daran erinnern, wenn man früher noch mit dem Flugzeug unterwegs war, hat man quasi ein anderes Endgerät gebraucht, wenn man woanders auf der Welt unterwegs war. Ja? Und wir waren aber jetzt zeitlang, sind wir dahin gekommen, wo wir alle gemeinsam einen Standard hatten, einen unipolaren digitalen Moment. Und tatsächlich, was wir jetzt eben erleben, ist eine quasi, ich will nicht sagen, eine Trendwende oder eben diese Transformation hin schon zu einer stärkeren Regionalisierung. Und genau in dieser stärkeren Regionalisierung, in dieser Transformation merken wir eben, dass es jetzt neue Debatten rund um digitale Souveränität und Resilienz gibt. Und das vielleicht zum, das große Bild, ja, was wir eben auch sehen, wie sich die Dinge verändert haben und was das für uns, ja, und Huawei dann auch auf das Thema blickt. Und das ist ganz klar 2 Sachen. Einmal natürlich, es darf nicht mit Autarkie verwechselt werden. Ja, und wir sind uns, glaube ich, in einem Punkt einig, dass es weder realistisch, ja, noch wirtschaftlich sinnvoll ist, komplexe globale Wertschöpfungsketten vollständig nach Europa zurückzuverlagern. Und wir gehen davon aus, dass wir auch zukünftig eben mit anderen Weltregionen im Austausch bleiben müssen. Was die Politik auch tun kann und was wir auch sehen, ja, ist, dass digitale Souveränität ja auch auf den Fähigkeiten fußt, ja, die eigenen Regeln zu setzen und diese Regeln auch durchzusetzen. Und wir sind der Ansicht, dass hier Europa auch schon in der letzten Legislatur und jetzt auch wieder gestartet mit den Omnibus-Verfahren hier auf einem richtigen Weg ist. Und Beispiele wären zum Beispiel der DMA, Digital Markets Act, DSA, Digital Service Act oder auch der CRA, der Cyber Resilience Act, der uns als Hersteller natürlich auch besonders trifft. Ja. Das sind alles, ich sag mal, Vorhaben, die eben genau hier reingehen. Ja. Und warum auch für uns dann wichtig, weil sie eben von vornherein sagen, ja, also als Beispiel, ja, sie sagen jetzt nicht, ihr dürft hier nicht verkaufen oder ihr dürft euren Service nicht anbieten, ja, sondern sie setzen eben klare Spielregeln, ja, für den gesamten europäischen Binnenmarkt und sie sagen halt, wer hier aktiv sein will, muss sich an unsere europäischen Standards für Wettbewerb, Plattformverantwortung und auch Produktsicherheit halten und schaffen damit eben diesen verbindlichen Rahmen. Und deswegen nochmal, ja, digitale Souveränität in Aktion bedeutet eben nicht Abschottung, sondern die selbstbewusste Gestaltung und Kontrolle des eigenen digitalen Raums und um es abzubinden, ja, auch mit Blick auf uns, ja. Nach diesen Regeln wird und will auch ein Unternehmen wie Huawei spielen und wir sind heute schon in über 170 Ländern aktiv, ja, und eins unserer Grundprinzipien ist es eben, die lokalen Regeln, ja, die natürlich diskriminierungsfrei sein sollten, zu befolgen.
Jetzt hast du ja gesagt, also es darf nicht um Autarkie gehen, es darf nicht um Abschottung gehen, das ist ja eine Perspektive, die wir als Verband auch vertreten. Jetzt sagen ja Kritiker häufig, naja, das Problem ist einfach, dass wir viel zu abhängig sind von einigen großen Konzernen in der Digitalisierung. Nun ist ja eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit in der vernetzten Weltwirtschaft wahrscheinlich unvermeidlich, ne? Worin besteht denn aus deiner Sicht der Unterschied zwischen einer strategisch resilienten Verflechtung und einer problematischen einseitigen Abhängigkeit?
Das ist, glaube ich, eine Schlüsselfrage, nicht nur für die Politik, sondern auch für alle Industrien, Unternehmen, ja, die auf digitale Produkte und Services zurückgreift. Und ich hatte es gerade versucht, etwas darzulegen, dass natürlich in der vernetzten Weltwirtschaft, wie wir sie auch kennen, gewisse Verflechtungen eben unvermeidbar sind, aber, und das ist das Entscheidende, warum wir es auch 30 Jahre gemacht haben, auch sehr produktiv für alle sein. Und natürlich, ja, der Unterschied liegt eben in der Architektur dieser Abhängigkeit oder in der Gestaltung, ja, dieser Verflechtungen. Und das ist jetzt so ein bisschen eine Binsenwahrheit, dass jeder unterschreiben wird, aber vielleicht haben wir auch einige Bereiche, wo wir das nochmal hineintragen müssen, ja, und eine problematische, einseitige Abhängigkeit, ja, ist quasi wie eine Monokultur in der Landwirtschaft. Und klar, wer sein gesamtes Business, ja, sein gesamtes Geschäft auf eine einzige Technologie, auf einen einzigen Anbieter oder halt auf eine Region ausschließlich aufbaut, ja, der schafft sich damit natürlich jetzt so ein strukturelles Problem, Single Point of Failure, ja, und das ist natürlich ein fundamentales Risiko für die Widerstandsfähigkeit des Betriebs und natürlich dann die Resilienz, wie wir sie heute nennen. Und aus unserer Sicht deswegen, ja, eine strategisch resiliente Verflechtung, ja, in jedem Unternehmen basiert eben auf dieser bewussten Diversifizierung, ja. Sie baut eben darauf auf, redundante Systeme aufzubauen, unterschiedliche Technologie-Stacks, unterschiedliche, mehrere Zulieferer und Partner, ja. Und deswegen auch nochmal, das Ziel ist eben nicht, ja, unabhängig zu sein, ja, und das ist eben, wie gesagt, haben wir gesagt, etwas schwierig, ja, in der Konsequenz mit allen anderen Folgeeffekten, sondern immer schon Lösungen, ja, für mögliche Probleme in der Schublade zu haben, wenn praktisch eine Quelle ausfällt. Das Ziel ist daher jetzt nicht unabhängig zu sein, sondern immer schon Lösungen für mögliche Probleme und Issues eben in der Schublade zu haben. Wie wenn beispielsweise die Fabrik stillsteht, ja, Handelsrouten durch Tanker irgendeinem der vielen Häfen oder Flüsse wieder quersteht, ja, oder auch politische Rahmenbedingungen sich ändern. Und ich glaube, ein beliebtes Beispiel, was wir in Berlin jetzt auch öfters in Reden hören und was auch Unternehmen immer wieder sagen, ist eben, dass man sich in die Lage versetzt, jederzeit vom Tisch aufzustehen, ja, oder auch den Tisch wechseln zu können, wenn man in Verhandlungen eben merkt, dass man nicht mehr auf Augenhöhe ist. Und damit, ja, geht man den Weg, eben kritische Monopole zu vermeiden. Und ich will das nochmal unterstreichen, dass eben nicht nur eine politische Debatte ist, sondern das Thema auch für jedes Unternehmen existenziell wichtiger wird. Und das sehen wir auch in den Gesprächen eben mit unseren Kunden und Partnern, dass sich auch heute eben Unternehmen stärker denn je mit Geopolitik auseinandersetzen müssen. Ja, denn wir sind, ja, alle gemeinsam quasi aus dieser Phase des Just-in-Times, ja, heraus in einen Just-in-Case übergegangen. Ja, heute liegt der Fokus nicht mehr primär nur auf Effizienz und Kosten, sondern vielmehr eben auf der Robustheit der Lieferketten. Ja, die politischen Stabilitäten müssen optimiert werden. Und es ist ganz klar, und das hat auch der erneute Überfall auf die Ukraine und der anhaltende Angriffskrieg gezeigt, was auf der Landkarte passiert hat, direkte Auswirkungen auf die Bilanz, ja, aller Unternehmen. Und deswegen, ja, Geopolitik ist ein operatives Thema, ein Risiko auch für Vorstände geworden und Unternehmensführungen. Und Wer das gut macht, ja, der schafft sich damit heutzutage auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen, die das gegebenenfalls nicht bedenken. Ja? Und deswegen, wer das nicht bedenkt und das ignoriert, setzt quasi langfristig auch die Zukunftsfähigkeit aufs Spiel. Und um auch hier wieder den Bogen eben zu einem Huawei-Fall etwas zu schließen, aus unserer Sicht haben wir beeindruckend gesehen oder haben wir ein beeindruckendes Beispiel für diese Art der Widerstandsfähigkeit gesehen, wenn wir uns den aktuellen Mobilfunkmarkt in der Ukraine anschauen, der immer noch mitten im Krieg ist. Und ukrainische Mobilfunkanbieter, ja, konnten ihr Netz und die Kommunikation für die Bevölkerung bis heute weitgehend aufrechterhalten, ja, weil sie eben bewusst auch auf Multivendoren-Ansätze unterschiedlicher Anbieter gesetzt haben. Mhm. Bis heute, ja, wird die Infrastruktur in der Ukraine sowohl mit europäischen als auch mit chinesischen, wie Huawei, Herstellern eben bedient und auch wieder aufgebaut, ja. Und daher auch, als der Konflikt aufbrach bis heute, konnten damit dann auch bestimmte Engpässe bei Komponenten aufgefangen werden und die kritische Infrastruktur bis heute auch resilient am Laufen gehalten werden.
Jetzt hast du gesagt, das fand ich ganz spannend. Ziel muss es eigentlich sein, dass man sich in die Lage versetzt, jederzeit vom Tisch aufstehen zu können. Jetzt ist es ja in Europa so, oder sagen zumindest einige, dass es ja schon so ist, dass wir große Abhängigkeiten im technologischen Bereich haben. Angefangen bei der Telekommunikationsinfrastruktur bis hin zur Chipset-Ebene, KI-Hardware, Cloud-Dienste. Was sollte Europa denn deiner Meinung nach konkret unternehmen, um hier eine ausgewogenere Position zu erlangen?
Also auch hier, wie bei der ersten Frage, würde ich mir erlauben, vielleicht auch noch mal kurz auf das große Bild zu gehen, ja, um die Dinge auch in Kontext zu setzen, und würde alle bitten, sich mal so die globale, ja, Technologielandschaft vorzustellen, ja, in einem IT-Stack. Und was ich mit IT-Stack meine, im Gegensatz zu der Diskussion, die wir jetzt auch im BMDS und hier so im politischen Berlin führen, ist quasi wirklich als unterschiedliche Technologien, die wie ein Schichtenkuchen aufeinander aufgebaut sind, ja, also unten quasi Halbleiter, Chips, ja, darüber dann Telekommunikationsinfrastruktur und Hardware, Netzwerkinfrastruktur, darüber dann Cloud, Hyperscaler, dann die Endgeräte und dann darüber Plattform oder die Applikationssoftware, die auf diesen Dingen laufen. Plus, ja, gepaart, auch neu hinzukommt, quasi alle KI-Anwendungen, entweder wenn sie die jeweiligen Schichten bedienen oder auch als komplett eigene. Und ich würde jetzt sagen, zwei Dinge, ja, damit adressieren, ja. Das erste ist, dass ich glaube, schon eine gute Nachricht mitbringen kann, ja, dass Europa in einigen dieser Schichten auch wirklich, ich sage jetzt mal, Weltspitze ist und auch schon vorne mitspielt, ja, wenn wir uns quasi die Schicht Plattform-Applikation anschauen, mhm, und dann da jemanden wie SAP darunter fallen würde, ja, dann wäre natürlich SAP mit ihrem ERP-System, was global vertrieben wird, auch ein global agierendes Unternehmen, das da relativ viel, ich sag mal, Macht mit reinbringt und auch ein gutes Produkt abliefert, was alle kaufen wollen. Und wenn ich da quasi diesen Stack so runterlaufe, wenn ich mir auch die Telekommunikation anschaue, sehe ich auch hier hat Europa mit den zwei nordischen Anbieter, die, wenn man auf 5G blickt, quasi 50% des globalen Weltmarktes bedienen können. Ja, auch hier, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir uns immer machen. Mhm. Und das Dritte, das Entscheidende, jetzt auch mit dem Blick auf AI, KI-Chips etc., die Chips werden heute im großen Maße noch nicht in Europa designt und oder produziert, aber ohne die Supply Chain der Chip-Hersteller, also wenn wir wieder auf die Maschinen schauen, die man braucht, geht halt ohne Europa nichts. Und beliebten Beispiele sind hier jetzt ASML oder auch Zeiss und Trumpf eben dann als Zulieferer. Deswegen, ich glaube, so schlecht sind wir erstmal nicht aufgestellt. Das vorneweg. Und das Zweite, jetzt auch mit dem Blick nach vorne, ja, was wir machen wollen, bei wieder der Frage autark sein, alle selber machen wollen oder wo wir hingehen müssen. Ich glaube, dass Europa quasi Prioritäten setzen muss, ja, wo sie zukünftig ihre Ressourcen hineinstecken möchte, um dann auch wieder langfristig einen Bereich aufzumachen, wo sie wieder einen großen Fußabdruck hat, wo sie wieder sehr stark sein wird. Und ich denke, ja, auch mit unserer eigenen Industriesituation, dass natürlich eigene KI-Entwicklungen für diese Industriebereiche ein Punkt sein werden, wo Europa sehr stark sein wird, ja. Mhm. Und deswegen auch nochmal der Unterschied, ja, voraussichtlich wird Europa kein eigenes großes, ja, Sprachmodell aufbauen, die wir heute schon haben, sondern der Weg für Europa wird darin sein, robuste industrielle KI-Anwendungen zu bauen, die eben auf europäische Schlüsselsektoren einzahlen. Pharma, Automotive, Maschinenbau. Ja, ich glaube, das ist ein Erfolg dieser KI-Offensive. Und um das jetzt nochmal zu verbinden, ja, die zwei Dinge, die eben jetzt schon passieren und getan werden müssen. Ja, das erste, um diese KI-Offensive quasi zu meistern, braucht man natürlich den Aufbau einer eigenen souveränen Rechen- und Dateninfrastruktur. Ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt auch ja schon sehen, ja, mit KI made in Europe, leistungsfähige europäische Cloud-Anbieter, ja, um hier auch Punkte zu adressieren, wie kritische Daten und Prozesse im Auge zu behalten. Und das Zweite, und hier kommt auch wieder mein Punkt quasi ins Spiel, ja, dass wir eine bewusste georesiliente Beschaffungsstrategie für diese zugrunde liegenden Technologien brauchen, ja, wenn wir uns wieder in die Hardware anschauen. Denn hier ist klar, dass auch mit dem Blick auf diesen IT-Stack, da ist Europa nicht so stark. Hier sind vor allem außereuropäische Player stark, vor allem auch US-amerikanische Player. Player. Und wir werben natürlich dafür, ja, sich quasi auch eine Second Supplier Option aufrechtzuerhalten, ja. Denn nur wenn ich wieder eine breite Auswahl und einen intensiven Wettbewerb habe, dann ermöglicht es mir praktisch starke globale Anbieter im Spiel zu halten, ja, und auch gleichzeitig die technologische Freiheit und Innovationskraft zu fördern, die ich brauche, um quasi wieder meinen Leapfrog zu erreichen, bei KI-Anwendungen vorne mitzuspielen. Und deswegen, ja, eine einseitige oder verengte Auswahl an der Basis würde uns in der Spitze von vornherein beschränken. Daher unser Appell natürlich, Zweit- und Drittoptionen im Markt halten und mitdenken, ja.
Also du hast jetzt mehrfach den Punkt Auswahl und Diversifizierung genannt, sozusagen als Basis für Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Folgt daraus also, dass eine bewusste multiregionale Diversifizierung der Lieferketten und Technologiepartner quasi der Schlüssel zur Stärkung der europäischen Souveränität ist?
Ja, aus unserer Sicht absolut. Ja. Resilience needs diversification ist daher mehr als nur ein Slogan. Und ich hatte es nochmal gesagt, ja, weil wir müssen einseitige Abhängigkeiten durchbrechen, ja, und daher ist es nur sinnvoll, wenn wir in den unterschiedlichen IT-Stacks, die wir haben, auch unterschiedliche Anbieter, Hersteller zulassen und auch einfordern und gleichzeitig natürlich bei all diesen Herstellern auch darauf achten, wo die Hersteller dann gegebenenfalls ihre Fertigung, Logistik, Lagerstandorte haben, um auch wieder diesen Georesilienzansatz, ja, zum Trage kommen zu lassen. Und ich wiederhole mich, ja, besonders dort, wo es eben keine starken europäischen Player gibt, ist es strategisch klug und aus meiner Sicht sogar notwendig, neben den amerikanischen auch chinesische, asiatische Anbieter mit einzubeziehen. Denn nochmal, das erhöht die europäische Verhandlungsmacht gegenüber allen Marktteilnehmern, ja, und ist, wie gesagt, dieser direkte Schub für die eigene Handlungsfähigkeit. Und um hier auch nochmal praktisch die Brücke zu schlagen, wenn wir über die Resilienz und die geografischen Redundanzen sprechen, ja, also wie gesagt, das ist der eine Strang, sehr das Unternehmerische in den Mittelpunkt zu stellen, dass man die Auswahlmöglichkeit hat. Und nichtsdestotrotz sehen wir natürlich auch, dass dieses Prinzip auch, ich sag mal, Eingang in die politische Gestaltung gefunden hat, ja. Und dass ganz klar Europa neben den Leapfrog-Wetten, die es macht, ja, um in Zukunft in bestimmten Bereichen, insbesondere bei KI-Entwicklung vorne mitzuspielen, auch ansonsten noch ihr Rahmenwerk stärkt, um auch die Resilienz in der lokalen Wertschöpfung zu erhöhen, ja, ohne wieder auch in die Autarkiefalle zu tappen. Und daher erlaubt mir alle einmal kurz den Blick weg von der Tech-Branche hin in den Energiebereich, wo wir als Huawei auch aktiv sind mit Wechselrichtern und Batteriespeichern. Denn aus meiner Sicht gibt es da ein gutes Beispiel, wo das wieder versucht wird, auch auf politischer Ebene in Einklang zu bringen, ja, ohne zu stark alles nur in Europa machen zu wollen, aber auch den Georesilienzcharakter mitzunehmen. Das ist der Net Zero Industry Act, ja, und das Gesetz führt quasi Quoten für bestimmte klimaneutrale Technologien ein, ja, um auch die Produktion und Wertschöpfung in Europa wieder zu halten und auch langfristig eben zu sichern. Und es ist hochrelevant, denn das ist ein Prinzip, das eben weit auch über den Energiebereich hinausgeht. Ja? Es geht nicht um Abschottung, sondern um die kalkulierte Einbindung globaler Player in ein europäisches Wertschöpfungssystem. Ja? Und für ein Unternehmen wie Huawei, wie angesprochen, das auch Solar- und Batteriespeicher aktiv vertreibt, ist das natürlich auch eine Einladung und ein interessantes Setting, hier mitzumachen. Und es gibt auch schon chinesische Player in diesem Bereich, wie beispielsweise CATL, ja, die auch Produktion unter anderem auch in Thüringen und andersweitig in Europa aufgebaut hat. Ja. Und daher aus unserer Sicht nochmal dieses Modell, ja, die lokale Präsenz globaler Champions in Europa ist ein praktischer Weg für mehr Resilienz. Und auch hier gilt wieder unser Credo bei allem, was da gemacht wird, nicht durch Ausschluss, ja, sondern durch die kluge Einbindung, ja, der besten Technologien und Partner aus der ganzen Welt erhöhe ich meine Georesilienz und schaffe mir mehr Souveränität.
Jetzt geht es ja nicht nur um das Thema Verfügbarkeit, sondern wie ja eigentlich immer bei Sicherheitsthemen geht es am Ende um Vertrauen. Ne? Also es wird ja gerade viel in Europa diskutiert über Themen wie Vendor-Login, Zero-Trust-Modelle, offene Schnittstellen. Löst man dieses Grundproblem des Vertrauens schon, indem man einfach bei mehreren Anbietern einkauft?
Ja, also das ist, wie gesagt, immer noch eine extrem faire Gegenfrage, ja, und ganz klar, die Einkaufsquelle allein schafft erstmal mehr Auswahlmöglichkeiten, ja, also den Punkt eben vom Tisch aufzustehen, wenn ich das Gefühl habe, hier nicht auf Augenhöhe zu agieren. Und natürlich schafft sie nicht alleine dadurch auch mehr Vertrauen. Und die Antwort auf die Sicherheitsfragen in Bezug auf die globalen Lieferketten liegt natürlich, und dann schließt sich wieder der Punkt am Anfang, auch in der konsequenten Anwendung der technischen Standards und des regulatorischen Rahmenwerks, das eben genau diese Kontrolle ermöglicht. Ja, und aus unserer Sicht sollte hier eben auf zwei starke Säulen setzen. Das erste, ja, auf harte technische Sicherheitsvorgaben, auch nach dem Zero-Trust-Prinzip. Ja, und das bedeutet dann ganz klar, verifizierbare Zertifizierungen, eine penible Prüfung und Überprüfung aller Produkte, ja, und eben auch Security by Design Ansätze, die wiederum eben für alle Anbieter gelten, und zwar unabhängig ihrer Herkunft, ja. Und zweitens auch etwas, wohin sich Deutschland und Europa auch entwickelt. Die konsequente Förderung von offenen Schnittstellen und echter Interoperabilität, um eben strategische Wende-Logins von vornherein auszuschließen, um auch wieder in diesem IT-Stack und Schichtenkuchen zu bleiben, auch die Möglichkeit haben, dann wieder unter unterschiedlichen Anbietern eben auszuwählen. Und wieder für Huawei gesprochen, ja, wir arbeiten eng mit europäischen Aufsichtsbehörden, unter anderem auch dem BSI in Deutschland zusammen, auch Zertifizierungsunternehmen zusammen, und wir durchlaufen eben diese strengen Prüfungsverfahren und setzen Sicherheit durch Security by Design eben bereits bei der Produktentwicklung an. Mhm. Kurz, ja, Huawei liefert verifizierbare Technologie, die Europas eigene Regeln erfüllen, ja. Und damit würde ich auch gerne nochmal schließen, ja, um praktisch die Fragen hier auch nochmal zusammenzubringen. Ja. Die Kombination dieser Elemente macht die Strategie kohärent und auch souverän. Ja. Und es sind eben aus unserer Sicht zwei Seiten derselben Medaille, wenn wir über Georesilienz sprechen. Also auf der einen Seite die Auswahlmöglichkeit aus den bestehenden Anbietern plus die objektive Sicherheitsüberprüfung durch die klare Anwendung der Regeln. Das wäre die kohärente Strategie für eine souveräne und sichere digitale Zukunft Europas.
Digitale Souveränität ist kein rein politisches Thema, sondern sollte eigentlich alle Unternehmen interessieren, denn am Ende ist Widerstandsfähigkeit Wettbewerbsfähigkeit. Und digitale Souveränität darf nicht Abschottung oder Autarkie bedeuten, sondern bewusste Diversifizierung, strategisch resiliente Verflechtung und die Einbindung verschiedener Partner aus allen Regionen der Welt. Das sagt Sascha Novoselic, Director Public Affairs bei Huawei. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Zeit.
So, und jetzt gucken wir uns mal die technische Realität an. Um zu verstehen, wie das denn alles zusammenhängt und funktioniert, schauen wir jetzt mal auf die Sicht der Betreiber und der Internetwirtschaft. Wie robust sind europäische Netze tatsächlich? Wo liegen Verwundbarkeiten? Und was bedeutet jetzt eigentlich Georesilienz ganz praktisch?
Im Gespräch.
Klaus Landefeld ist Vorstand Infrastruktur und Netze beim Eco-Verband der Internetwirtschaft. Mit ihm möchte ich über die technische Realität hinter Europas digitaler Widerstandsfähigkeit sprechen. Erstmal herzlich willkommen im Ohr am Netz. Schön, dass du Zeit für uns hast, Klaus.
Ja, hallo Sven, vielen Dank. Ja, gerne, immer wieder.
So, also Georesilienz. Ja, das bedeutet ja, dass ein irgendwie geartetes Ökosystem resilient gegen, ich sag mal, Schocks und Einflüsse von außen ist. Das geht um Ökosysteme, das geht um Städte, aber das geht eben auch um unsere digitale Infrastruktur hier in Europa. Aus deiner technischen Erfahrung, aber auch so ein bisschen aus Ökosicht, wie gut ist Europa denn aktuell wirklich aufgestellt, wenn wir auf die internationalen Spannungen, Lieferkettenrisiken und zentrale Knotenabhängigkeiten schauen? Ich meine, es ist ja viel los in der Welt im Moment.
Ja, Lieferketten ist eigentlich schon das Stichwort schlechthin, ja. Also eigentlich ist die digitale Infrastruktur da nichts Außergewöhnliches, ja. Wir haben die gleichen Probleme in allen Industrien, ja. Wie wir ja auch in der Pandemie gut erfahren haben, ist, dass die in so einer globalen Ökonomie ist man natürlich voneinander abhängig und arbeitet irgendwie auch zusammen, und das ist im Digitalen genauso. Mhm. Und es gibt digitale Bereiche, da ist es besser, also wenn ich Access-Netze vergraben habe oder Glasfaserkabel, die da liegen, die sind natürlich nicht auf einmal weg, die kann ich natürlich weiter benutzen, und im Zweifelsfall kann ich auch Kontrolle darüber ausüben, aber auch staatlich oder so könnte ich im Zweifelsfall Kontrolle darüber ausüben. Ja. Aber in anderen Bereichen ist es natürlich nicht so, wenn wir über Software reden, über Verfügbarkeit von sich schnell ändernden Hardware-Komponenten, Prozessoren, AI, sonst was und so weiter, dann sehen wir da im Moment nicht so gut aus, aber man ist halt einfach voneinander abhängig global.
Okay, das ist ja normal und gerade in einer global vernetzten Welt, in der es ja eigentlich auch keine Grenzen mehr gibt, auch irgendwie total nachvollziehbar. Und trotzdem, wir kriegen es ja mit irgendwie, ich sag mal, der Druck wird größer und natürlich auch die Abhängigkeit von digitalen Netzen in einer komplett digitalen Gesellschaft. Welche geostrategischen Verwundbarkeiten siehst du denn ganz konkret, also jetzt für unsere Rechenzentren vor allem auch? Und was wären jetzt wichtige Schritte, die ein bisschen zu reduzieren? Also ich meine, gut, neue Rechenzentren bauen ohne Chips, die geliefert werden, ist ein Problem, aber zumindest die alten haben wir ja erstmal.
Also ein bisschen en vogue, dass man sich da gegenseitig natürlich Druck macht, ja. Also wir hatten ganz aktuelle Beispiele, wo sich USA nach China keine KI-Chips mehr liefern will oder sowas ähnliches. Das sind Themen, die man hat. Wir haben in Europa tatsächlich vergleichsweise viele Rechenzentren, also nicht so viel wie in den USA, aber wir haben relativ viele, und es ist schon richtig, wenn sie physisch erstmal da stehen, ist das gut. Aber das Rechenzentrum alleine, das tut es ja nicht. Also selbst einige der großen Anbieter bauen etwas, was man heute Core and Shell nennt, also dass man im Endeffekt, das Rechenzentrum gehört ihnen eigentlich gar nicht, also zumindest was die Physik angeht, nicht das Grundstück, nicht die Hülle außenrum, aber dann die Inhalte, das, was in den Racks drinsteckt, die Rechner und dann insbesondere natürlich die Software, die zum Einsatz kommt, die Methoden Und dann, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt heute, natürlich auch die Daten, die dann da innen drin sind. Und das ist eben so ein bisschen der Punkt, wo wir sehr viel nachholen müssen, wo Europa momentan nicht so gut aufgestellt ist, dass wir eben insbesondere in diesen Umgebungen, Stichwort Cloud-Services, nicht wirklich weit führend sind. Und während dann unsere Unternehmen dort ihre Daten in die Clouds stellen, ist der eigentliche Betrieb davon, die eigentliche Kontrolle darüber eben nicht bei europäischen Firmen momentan aufgehängt. Und das ist das, was die Politik natürlich Sorge erfüllt, wo sie im Prinzip andere Lösungen jetzt sucht und wo sie europäische Firmen motivieren will, zu investieren und dazu zu sorgen, dass wir auch eben souverän, dass wir da wieder gewisse Kontrolle ausüben können.
Wird das uns resilienter machen?
Wird uns das resilienter machen? Das ist eine interessante Frage. Ich selber bin ja tätig in einem Bereich, der sich Kritis nennt, also wenn es um kritische Infrastrukturen geht. Kritische Infrastrukturen ist alles, was im Prinzip für den Zusammenhalt, für den Betrieb der Gesellschaft notwendig ist. Und damit auch alles, was eine Gesellschaft bräuchte, um irgendwie arbeiten zu können. Wenn man im kritischen Infrastrukturbereich ist, da gibt es tatsächlich Regulierung, da gibt es gewisse EU-Gesetze und auch deutsche Gesetze natürlich dann, die einen dazu zwingen, sich Gedanken darüber zu machen, was sich so aufzustellen, dass man seinen Dienst auch im Krisenfall oder im Störungsfall unterbrechungsfrei erbringen kann. Das ist die Auflage, die wir haben. Und dann fängt man an, sich darüber Gedanken zu machen, wie geht denn das eigentlich? Wie macht man das? Was muss man machen? Und dazu gehören dann eben Redundanzen, ganz voran, aber auch eben Lieferketten so aufzubauen, dass man eben nicht von einem Einzelnen abhängig ist, der dann vielleicht im Krisenfall auch nicht zur Verfügung steht. Aber das ist gar nicht einfach, weil da muss man das über alle Ebenen, über alle möglichen Infrastrukturebenen hinweg denken, muss sich Gedanken machen, kann der durch die gleiche Krise, durch irgendeine politische Krise, durch irgendetwas Geopolitisches vielleicht dann nicht mehr liefern oder steht mir notwendige Betriebsmittel, notwendige Geräte oder was auch immer jetzt, Energie, sonst was, nicht zur Verfügung. Und wenn man das aber erstmal anfängt, dann ist das super kompliziert, bis man das wirklich durch alle Ebenen hindurch gedacht hat und sich darüber Gedanken gemacht hat.
Okay, also für kritische Infrastrukturen, für die Kritis ist es wahrscheinlich essentiell wichtig. Die Frage ist jetzt, wie wichtig ist es für all unsere anderen digitalen Strukturen? Jetzt gibt es ja weitere europäische Regulierungen, NIS 2, DORA, CRA. Das geht ja offiziell um mehr Sicherheit und Resilienz. Aber wo stärken so eine Regeln die Georesilienz der Branche wirklich? Und wo ist da vielleicht eher das Risiko, dass man sich dann sehr darin verzettelt, wie was wäre, wenn und man nicht vorankommt?
Ja, man verzettelt sich tatsächlich da drin. Also das ist so. Und man sieht ja auch, es gibt jetzt einige europäische Firmen, die gesagt haben, okay, wir investieren jetzt auch. Wir bauen große Rechenzentren, bauen jetzt AI-Rechenzentren oder irgend sowas Ähnliches auf. Aber nützt das wirklich? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende, sehr interessante Frage, weil man erstmal auf verschiedenen Ebenen eben diese Souveränität, die gewünscht wird, eben erreichen will. Und Souveränität heißt eigentlich, wenn man sich es genau überlegt, dann müsste man für jeden einzelnen Aspekt eben immer eine Alternative haben und selber sagen können, ach, den will ich jetzt nicht mehr oder ich kann morgen auf den anderen ausweichen oder ich kann Teile austauschen.
Ja, und die Alternative dürfte dann ja zwingend nicht mal aus der gleichen Region der Erde kommen, weil wenn es dann irgendein Embargo oder eine Blockade oder einen Krieg oder eine Pandemie gibt, dann kommt aus der Ecke eben nichts. Das ist egal, ob ich da zwei Anbieter habe, wenn die beide in Taiwan oder China sitzen, ist blöd.
Genau, das ist die Herausforderung, weil oft gibt es halt nur Anbieter, die aus einer Ecke kommen. Ich hatte eben schon mal kurz Pandemie erwähnt, da hatten wir das ja auch. Da stellt man dann auf einmal fest, wie abhängig die Lieferketten mittlerweile sind, wenn irgendwelche Rohstoffe oder von mir aus auch Masken oder irgendwas Ähnliches nur noch an einer Ecke der Welt gemacht werden und da ist dann nicht mehr genug Kapazität oder man will nicht mehr liefern, weil man aus politischen Gründen nicht mehr liefern will, ja. Siehe die seltene Erdendiskussion, die jetzt gerade gelaufen ist, dann hat man natürlich ein Problem und da muss man sich erstmal Gedanken darüber machen, ob man diese Lieferketten an anderer Stelle wieder aufbauen kann und ob das dann wirtschaftlich ist. Aber leider hat auch gerade die Pandemie gezeigt, jetzt ein paar Jahre später haben wir wirklich draus gelernt und man muss an vielen Stellen eben feststellen, nein, man hat nicht draus gelernt, also in vielen Wirtschaftsbereichen ist man genau in die gleichen Modelle oder in die gleichen Rollen zurückgefallen, die man vorher hatte und hat eben keine Alternativen aufgebaut. Es ist natürlich auch nicht einfach, Alternativen aufbauen. Es ist ein teurer Spaß, es belastet die eigenen Prozesse, es belastet die eigenen Kostenstrukturen insbesondere. Und das ist ein Thema, das müssen wir nochmal angehen. Da gibt es nämlich ein ganz großes Problem, wenn man redundante und über mehrere alternative Ketten aufgebaute Prozesse und Produkte im Prinzip sieht, dann verliert man leider eine Sache, das ist Innovation. Es ist nämlich so, dass man dann nicht mehr bei dem innovativsten, bei dem versatilsten Anbieter irgendwie was kaufen kann, sondern ich muss ja alles bei mir so aufgebaut haben.
Erstmal warten, bis mindestens ein zweiter da ist, ne?
Genau, und natürlich, ich kann nur die Teile des Produktes benutzen, die im Prinzip in dem anderen Produkt auch drin sind, weil ansonsten könnte ich ja nicht beliebig austauschen. Ja, ich kann also nichts von dem, was ich selber anbiete oder von dem, was ich benutze, im Prinzip auf diese tollen, neuen und besten Features abstellen, die potenziell der andere Anbieter nicht hat, sondern ich muss mich im Prinzip auf so Basislösungen zurückziehen, die ich idealerweise von mehreren Anbietern, von mehreren Herstellern oder eben auch aus unterschiedlichen Weltregionen angeboten bekomme. Das wurde tatsächlich professionell zum Beispiel im Mobilfunkbereich ist ja sehr, sehr viel diskutiert worden. Aha. Und da gibt es einen Ansatz, der ist dann international standardisiert worden, nennt sich Open RAN. Also das steht für Radio Access Network. Da hat man dann gesagt, okay, wir definieren mal, wie so eine Basisstation, eine ganz neutrale Basisstation aussehen soll, die dann jeder zuliefern kann, wo also verschiedenste Hersteller, verschiedene Anbieter das im Prinzip zuliefern können und man selbst als Betreiber, in dem Fall Telekommunikationsanbieter, hat die Software, hat die Betriebssoftware und hat das dann zusammengebunden, dass man eben diese vielen Hardware-Brocken von verschiedensten Anbietern im Prinzip in ein Netz zusammenbinden kann. Aber wenn ich dann was Innovatives machen will, dann muss ich das in meine eigenen Software haben, in meine eigene Kontrollinfrastruktur irgendwie reinbringen, weil ich eben nicht mehr die Features des Herstellers abstellen kann. Und das ist wirklich aufwendig, das ist Arbeit. Natürlich viel einfacher zu sagen, oh, dieser Hersteller kann irgendwie Schnickschnack ABC und den kaufe ich jetzt irgendwie ein, ist natürlich viel einfacher, als sich selbst damit beschäftigen zu müssen, selbst den Gehirnschmalz und selbst die Entwicklungsarbeit reinzustecken.
Jetzt hast du gerade ein Argument genannt, Wirtschaftlichkeit. Also einerseits fordern wir, fordert auch die Regierung, fordern die Staaten selbst mehr Georesilienz, mehr Unabhängigkeit, mehr Datensouveränität. Das spielt ja alles irgendwo rein. Auf der anderen Seite, wir sind nicht unabhängig und wir werden das selbst, wenn wir noch so viel Geld in die Hand nehmen, wahrscheinlich mittelfristig auch nicht hinkriegen, weil ich meine, zumindest Mikrochips werden hier halt irgendwie nur bedingt gebaut. Ne? Die kommen halt ganz woanders her, aus einer ganz anderen Ecke der Welt. Und genauso ist es so, bei uns werden Speziallösungen gebaut, die dann wieder in anderen Ländern gebraucht werden. Müssen wir uns einfach, ich sag mal, damit abfinden, dass wir einfach alle voneinander abhängig sind und eben einfach unsere Rolle da stärken und sagen, wir können natürlich nicht ohne die anderen, wir müssen nur weiterhin immer dafür sorgen, dass auch keiner ohne uns kann und das gibt uns dann eine gewisse Sicherheit oder ist das Augenwischerei?
Na, tatsächlich funktioniert es ungefähr so. Also wenn man selber genug Druckmittel hätte, ohne die die anderen nicht können, dann ist es natürlich einfach. Und das wäre auch der richtige Weg. Das ist genau das, was jetzt im Moment zwischen China und USA gespielt wurde. Und wenn der andere auch nicht verzichten kann auf Produkte und Waren, die müssen auch nicht mal zwingend aus dem gleichen Industriebereich oder aus dem gleichen Kreislauf kommen. Wichtig ist nur, es gibt eben Abhängigkeiten und man selbst kann auch nicht drauf verzichten. Und Europa ist gerade im digitalen Bereich natürlich in einigen Themen jetzt wirklich so weit zurückgefallen, dass wir da eigentlich keine Unicorns, keine größeren Anbieter mehr haben und dort eben jetzt sehr, sehr stark von entweder amerikanischen oder chinesischen Anbietern eben abhängig waren. Mhm. Und das ist etwas, was politisch natürlich nicht akzeptabel ist, ja, wo man also dafür sorgen möchte, dass sich diese Abhängigkeiten reduzieren. Ob man das, ich sag mal, per Order Mufti jetzt erreichen kann oder so, das ist natürlich eine interessante Frage. Es ist natürlich grundsätzlich möglich. Es ist ja nicht so, dass wir nicht das Forschungs-Know-how, nicht das Know-how generell hätten. Wir haben das Know-how. Es ist nur so, dass Unternehmen, die oft ja in Europa auch anfangen oder auch sehr gute Produkte, die aus Europa kommen, die wandern dann nach USA ab, die werden dann aus USA finanziert, weil halt der Kapitalmarktzugang, der sehr viel einfacher ist. Und man hat, das ist also als Unternehmen, insbesondere in der Growth Phase oder wenn man eben in die Stufe 2 oder 3 oder sowas kommt, dann tatsächlich entweder komplett abzuwandern oder zumindest sich übernehmen zu lassen oder die Finanzierung aus USA zu bekommen, ist zu leicht, lass es mich mal so ausdrücken. Ja. Und wir sind in Europa viel zu schwer. Und das ist gerade in diesem kurzlebigen Digitalbereich oft der Auslöser dafür, dass wir unfähig sind, das dann aufzubauen. Ich kann es ja nicht anders nennen, das ist aber auch nicht neu, ne? Das ist schon seit den 90er Jahren so.
Also Georesilienz und Souveränität per Order, schwierig. Vernünftige Förderstruktur und Innovationspolitik wäre da hilfreich, zumindest langfristig das hinzukriegen.
Wir hatten ja jetzt diesen Digitalgipfel hier in Berlin und insbesondere Macron hat das sehr, sehr deutlich formuliert, der also auch meinte, das ist im Prinzip, brauchen wir so eine Art Europe First Agenda oder Buy European ist im Endeffekt das, was mehrfach an diesem Tag gefallen ist, dass also gerade die europäischen Staaten in Europa oder von europäischen Firmen wieder kaufen wollen. Das führt dann natürlich dazu, weil natürlich ist der Staat auch kein kleiner Kunde, dass man an dieser Stelle dann vielleicht investiert oder eben Capabilities, also irgendwelche Fähigkeiten im weitesten Sinne wieder aufbaut, die man vielleicht jetzt nicht wirtschaftlich aufbauen konnte. Das ist die Herausforderung.
Ja.
Aber man kann das nicht wegdiskutieren. Auch wenn wir in Europa über für europäische Verhältnisse große Investitionen reden und man vergleicht das dann mit USA, dann ist da eine Null mehr dran, was gemacht wird. Egal, ob es auch in Datacentern, in KI, in irgendwelchen Investitionen, in neue Dienste und Services, dann ist es halt viel leichter, es von dort zu bekommen und dort auch eben entsprechend große Investitionen loszutreten. Und das ist eigentlich das, was wir übertragen. Das ist vielleicht ungewöhnlich, wenn wir sagen, wir reden über digitale Infrastrukturen. Und meine Antwort würde lauten, eigentlich brauchen wir diese Kapitalmarktunion und müssen irgendwie fähig werden, dass wir endlich selber Unternehmen finanzieren können in einer ähnlichen Größenordnung. Aber darauf läuft es hinaus, weil Infrastruktur bauen, das können wir im Zweifelsfall auch selber. Aber man muss es halt auch wollen. Ich hätte zwei Beispiele, wo Europa auch, ich kann es nicht anders sagen, als total versagt hat. Jetzt ja. Innerhalb kürzester Zeit sogar.
Machen uns nochmal richtig Lust auf Georesilienz, immer her damit.
Innerhalb der Zeiträume, in denen wir jetzt diskutieren, ja, wir reden jetzt schon seit 3 Jahren im Prinzip drüber, dass da so ein bisschen auch, ich meine, richtig natürlich erst dieses Jahr mit Trump jetzt, aber massiv auch durchaus schon vorher ist das diskutiert worden. Aber es gibt eben zum Beispiel den Bereich der Unterseekabel, früher sehr, sehr viel von europäischen Firmen, da waren also europäische Firmen waren sehr, sehr stark investiert. Mittlerweile so gut wie alle neuen Kabel werden von den amerikanischen Cloud-Anbietern gebaut, weil die größten Datenmengen brauchen. Und die Datenmengen, die die europäischen Firmen transportieren oder selber verkaufen können, sind winzige Bruchteile dahinter. Aber alles, was in den letzten 5 Jahren, ja, fast schon 10, aber zumindest in den letzten 5 Jahren gebaut worden ist, was signifikant Kapazität hat, sind im Prinzip alles zumindest unter großer Beteiligung der amerikanischen großen Unternehmen gemacht worden. Zweite Sache, vielleicht noch viel prominenter, ist natürlich alles, was im Space, im Satellite-Bereich abgeht. Ja, da diskutieren wir seit 3 Jahren jetzt, ob wir eine europäische Low-Orbit-Konstellation produzieren können. Ja, also im Prinzip das, was Starlink macht, halt mit einer eigenen europäischen Lösung. Die Chinesen haben in der gleichen Zeit 3 Konstellationen für sich beschlossen und auch schon gute Teile der Satelliten jetzt schon gestartet. Wir in Europa diskutieren immer noch. Da geht es um ein Investment. Das europäische Verhältnis ist das eben viel, viel Geld. 60 Milliarden werden steht noch im Raum. Kann Europa 60 Milliarden aufwenden? Und wie setzt sich das zusammen? Wer investiert? Wer ist Ankerkunde und so weiter und so fort, damit das dann gemacht wird? 60 Milliarden ist für amerikanische Verhältnisse, für chinesische Verhältnisse nichts. Deswegen haben die das auch und machen das. Ja. Und das ist genau das Problem. Aber wir haben in diesem Bereich schon wieder, wir haben dort keine Führerschaft, wir haben gar nichts am Start. Wir haben noch nicht mal eine einzige Konstellation, die von Europa kontrolliert wird. Heißt, wenn jetzt das sogenannte Direct-to-Device kommt, das heißt, wir gerne demnächst in Ecken, wo es keine terrestrische Abdeckung vom Mobilfunknetz geht, werden wir das direkt aus dem Satellit, vom Satellit aufs Mobiltelefon bekommen, hat Europa wieder nichts am Start. Ist Europa komplett raus. Und das hat sich alles jetzt erst ergeben in den letzten 3 Jahren. Wir diskutieren länger, als andere brauchen, um auch nur ihre Lösungen an den Start zu bringen. Und das ist das große Problem. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann werden wir natürlich nie aufholen, sondern werden immer weiter zurückfallen.
Aber das ist vielleicht auch die gute Nachricht, weil das ist jetzt kein uraltes Problem, sondern das ist was ganz Junges. Man hätte es vor 3 Jahren anders machen können. Das heißt, man hat wahrscheinlich auch morgen die Chance, Dinge anders zu machen. Die Frage ist, kriegen wir es auf die Kette, mal Dinge anders zu machen? Und dann kann es auch vorangehen mit der Georesilienz hier in Europa. Klaus Landefeld, Eco-Vorstand Infrastruktur und Netze, mit sehr deutlichen, offenen Worten. Und am Ende geht es immer um den schnöden Mammon. Wenn man genug investiert, hat man die Innovation, hält sie hier und dann wird man richtig resilient. Habe ich richtig verstanden, oder Klaus?
Das ist richtig, ja. Man muss investieren und das ist genau der Punkt. Unsere Telekommunikationsunternehmen haben das ja jetzt mehrfach gefordert, auch dass sie sagen, es muss einfacher werden zu investieren, auch für sie selber. Wir haben diese Diskussion, die jetzt unter dem Begriff DNA als neue Regulierung wieder kommen soll. Wir wollen zwar Regulierung überall ein bisschen einschränken, aber da sollen wir noch eine neue bekommen, Digital Networks Act, wo eben diese Unternehmen fordern, es muss einfacher werden, es muss für die europäischen TK-Unternehmen an dieser Stelle besser funktionieren. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, muss man mal ein dickes Fragezeichen dran machen, weil das dann vielleicht wieder zu stark für die Einzelunternehmen irgendwie funktioniert. Aber es muss als Gesamtmarkt, ist genau das natürlich das Thema. Es muss wirtschaftlich sein, in Europa zu investieren. Es muss sich lohnen. Und dazu gehört zum weiten Teil, dass die europäischen Konsumenten dann aber auch natürlich diese Produkte kaufen. Das ist gerade im Infrastruktur- und im Datacenter-Bereich momentan ein echtes Problem. Wenn die Konsumenten morgen sagen würden, wir kaufen jetzt in Europa, dann hätten wir erstmal eine Lücke, weil wir gar keine Kapazitäten haben, es mit europäischen Produkten zu füllen. Aber wenn man diesen Schwenk hätte, wenn eben der Staat, wenn Unternehmen und so weiter anfangen würden, bei europäischen Anbietern bevorzugt einzukaufen, dann hätten die ein Incentive im Prinzip halt aufzubauen, zu investieren, ihre Datacenter zu bauen. Aber sowas dauert dann halt auch 2-3 Jahre, bis man die dann gebaut hat, bis man das wieder am Start hat. Und dieses Problem, dieser Lücke, ich kann nicht heute von heute auf morgen da drüber springen, aber perspektivisch kann man das durchaus machen. Perspektivisch ändert sich auch in diesem Markt immer noch sehr viel. Siehe zum Beispiel, was sind große AI-Firmen heute? Da haben wir vor ein paar Jahren haben wir da nicht drüber geredet. Das sind heute mit die größten Unternehmen überhaupt, wenn man sich mal diesen World Index anguckt. Wer sind die großen Unternehmen? Wer hat da momentan viel Kapital drin? Dann sind da eine ganze Reihe Unternehmen dabei. Über die hat vor 5 Jahren noch keiner groß geredet oder so. Oder es waren winzige Unternehmen. Siehe das größte Unternehmen momentan, Nvidia. Das war die ganze Zeit ein Grafikkartenhersteller,
der für Zocker
da rumgedümpelt ist. Ja, genau, für Zocker. Ja, genau. Und das, also man könnte natürlich argumentieren, dass es immer noch für Zocker ist. Nein, aber okay, anderes, nein, anderes.
Ja, nur die Problem, Zocker kriegen die Karten nicht mehr, das ist das Problem gerade.
Ne? Genau, ja, nee, ich meinte jetzt anderes Zocken, aber okay.
So. Also es ist alles möglich, das kann man sagen, aber man muss es halt mal richtig durchdenken und angehen und vielleicht auch wirklich gemeinsam als Europa, weil dann hätte man eine gewisse Schwungmasse, wenn man es schnell auf die Kette kriegt. Klaus, vielen, vielen Dank und ja, dann reden wir in 3 Jahren wieder und sagen, wie wir es dann auf die Kette gekriegt haben. Das wäre
genau toll. Also ich hoffe ja, dass wir dann darüber reden können, wie wir es gelöst haben, ja, und wie erfolgreich wir es gelöst haben und dann sehen wir weiter.
Ein Thema, 3 ganz unterschiedliche Perspektiven, Politik, Wirtschaft und Branche und trotzdem eine gemeinsame Erkenntnis. Digitale Souveränität ist eine strategische Gemeinschaftsaufgabe und sie beinhaltet Wahlfreiheit, die Möglichkeit, sich entscheiden zu können. Das ist ein wichtiger Punkt für Souveränität.
Ja, das finde ich auch. Und auch, dass im Grunde ja niemand sagt, wir brauchen Abschottung und Autarkie. Ne? Also das strebt ja im Grunde niemand an. Ne? Also digitale Souveränität ist natürlich nie eindimensional. Sie betrifft Infrastruktur, Innovation, Regulierung, Lieferketten und Weiterbildung, sowohl national wie international.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wie wir heute gehört haben, es ist klar, Resilienz, digitale Souveränität und wirtschaftlicher Wettbewerb lassen sich nicht getrennt voneinander denken. Europa muss aber kreativer, unabhängiger und zugleich aber eben auch vernetzter handeln.
Ja, und Deutschland ebenso. Der digitale Graben zwischen Ost und West zeigt, wie schnell regionale Unterschiede die Gesamtentwicklung bremsen können. Mhm. Fehlende Infrastruktur, Kapital, Fachkräfte und unklare Rechtsrahmen sind dabei entscheidendere Faktoren als reine Technologieverfügbarkeit.
Entscheidend wird wohl sein, Investitionen gezielt zu priorisieren in Infrastruktur, in regionale Kompetenzzentren, in Reallabore, in moderne staatliche IT und in klare praxistaugliche Regulierung. Denn Regulierung darf Innovation eben nicht verhindern oder ausbremsen, sie muss sie ermöglichen oder sogar beflügeln.
Ja, Europa kann souverän werden, aber eben nur, wenn wir Vielfalt bewusst fördern. Technische Diversifikation, offene Standards, Multi-Vendor-Strategien, starke Regionen und eine klare Rechtslage für KI und digitale Technologien. Das ist die Basis für echte Georesilienz. Klingt ganz einfach, ist aber, glaube ich,
es ist komplex.
Tatsächlich ein bisschen komplexer.
Und wir haben eine zentrale Frage: Wie sichern wir Europas digitalen Handlungsspielraum eben in einer multipolaren Welt? Wir bleiben dran und schauen, wie sich das in Politik, Markt und Infrastruktur weiterentwickelt und ob wir wirklich jetzt in Sachen digitaler Souveränität schnell vorankommen.
Ja, und das war es im Grunde auch schon für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns gibt es vor Weihnachten nochmal, deswegen sagen wir jetzt noch nicht frohe Weihnachten und so weiter. Das wäre ja auch ein bisschen.
Aber sag mal, hast du so einen richtig schönen hässlichen Weihnachtspullover, den du tragen wirst, rund um Weihnachten herum?
Also ich habe einen, aber der Rest der Familie macht da nicht mit und dann lasse ich es auch.
Ja, das macht ja dann gar keinen Sinn.
Nee.
Ja. Ich bin auf eine Ugly Sweater Party eingeladen, kurz vor Weihnachten. Ich werde dann in der nächsten Folge berichten, wie schlimm die Sweater wirklich waren.
Ja, wir sind gespannt. Wir brauchen dann eigentlich ein Foto.
Kriegen wir irgendwie hin. Bis dahin, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und
bis dann.
Kommt mal langsam in Weihnachtsstimmung. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.